Buch Mose, Kapitel 22 bis 24. Diese Person hatte eine Beziehung zu Gott. Die hat mit Gott geredet, die hat auf Gott gehört, war ein Prophet Gottes. Sie wohnte in der Stadt oder in dem Ort Petor. Ja, was könnte ich euch noch verraten, um es ein bisschen leichter zu machen? Reinhold, du gehörst zur Familie, du bist mal außen vor. Ja, die Person wird in der Bibel noch zwölfmal genannt, neunmal im Alten Testament, dreimal im Neuen Testament und alle zwölf Berichte außerhalb dieser drei Kapitel im vierten Buch Mose, da wird diese Person auch als Negativbeispiel hingestellt und vor ihr gewarnt oder sie in einem negativen Zusammenhang erwähnt. Der Name, machen wir mal so weiter, der Name fängt mit einem B an, also einem Birnbaum B. Mit dem Esel hat es was zu tun, ist aber Bileam. Warte so hinten schon mal, der Bileam bei der Adelheid. Adelheid, isst du lieber dunkle oder lieber helle Schokolade? Alle Bede. Machen wir alle Bede. Kannst du weiter? Ja. Adelheid, du hast es verdient. Ja, also wir können jetzt nicht die ganzen Bibelstellen alle durchnehmen und eine über die drei Kapitel nachdenken, da wird es dunkel beim Grillen sonst. Ich lese euch nur mal zwei Stellen vor im Neuen Testament. 2. Petrus 2, 14 bis 15. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der dem Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und werde der Torheit des Propheten. Und Offenbarung 2 an den Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamus lesen wir: Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Ja, eine kleine geschichtliche Einordnung, wo der Bileam im Alten Testament auftaucht. Israel ist am Ende seiner Wüstenwanderung. Kurz vorher haben wir die Begebenheit, wo die Giftschlangen kamen und sie die von Mose angefertigte eherne Schlange anschauen mussten, um gerettet zu werden. Israel kam dann an das Gebiet der Amoriter und besiegte dort die Amoriterkönige Sihon und Og von Bashan. Obwohl ja, nach menschlichen Ermessen diese Amoriterkönige viel mächtiger gewesen sind und eine viel größere Heeresmacht hatten. Und dann zieht Israel weiter und lagert sich östlich von Jericho im Gebiet der Moabiter. Und die Moabiter bekommen Angst. Wir lesen im vierten Buch Mose: Das Grauen packte sie. Nun ist die Frage, war die Angst berechtigt? Hatten die Grund, Angst vor Israel zu haben? Dann könnte man sagen, einerseits ja, denn die Siegeszüge Israels waren ja bekannt. 40 Jahre vorher hat Gott Israel geholfen und hat im Roten Meer, die Armee des Pharaos vernichtet. Auf der Wüstenwanderung haben die Amalekiter Israel angegriffen und Gott hat den Israeliten den Sieg geschenkt und hat die Amalekiter dort besiegt. Und gerade gehört, kurz vorher wurden die mächtigen Könige der Amoriter besiegt. Und man sagt, okay, die hatten schon einen gewissen Grund, Angst zu haben. Nun behaupte ich mal Folgendes: Wenn sie Gottes Wort gekannt hätten und geglaubt hätten, hätten sie keinen Grund gehabt, Angst zu haben. Denn im 5. Buch Mose, 2, Vers 9, finden wir was ganz Interessantes. Da lesen wir nämlich, da sagt Mose, da sprach der Herr zu mir, du sollst Moab nicht angreifen und dich nicht mit ihnen in einen Krieg einlassen, denn ich will dir von seinem Land keinen Besitz geben, denn A, habe ich den Kindern Lots als Besitztum gegeben. Also die Moabiter waren Nachkommen vom Neffe des Abraham, von Lot, und das Gebiet von diesen Moabitern hat nicht zu dem Gebiet gehört, was Gott Israel versprochen hat. Es waren keine Kaaniter. Und nun muss man sagen, wenn die Gottes Wort gekannt hätten und geglaubt hätten, vielleicht haben sie es auch gekannt und haben es nicht geglaubt, weiß man nicht, hätten sie gar keine Angst haben brauchen. Hätte das Grauen sie nicht packen müssen, hätten sie ganz entspannt bleiben können. Aber sie haben Gottes Wort entweder nicht gekannt oder nicht vertraut und hatten Angst. Was machen sie in ihrer Angst? Sie verbünden sich mit ihren Erzfeinden, den Midianitern. Normalerweise haben die sich gegenseitig immer gekloppt. Aber bei der vermeintlichen oder tatsächlichen Bedrohung durch Israel schließen sie sich zusammen. Da sind sie doppelt so stark und haben immer noch Angst. Und der König, der Moabiter, der Balak, hat jetzt nicht mit Fußball zu tun. Der Name bedeutet auch nicht Fußballer, sondern Zerstörer. Der ist ein abergläubischer Mensch gewesen. Das Abergläubige ist, einerseits ist er schon klug, hat er schon was Wesentliches erkannt, was die Könige, die vorher gegen Israel gekämpft haben, nicht erkannt haben. Aber andererseits ist er auch dumm. Klug ist er, weil er erkannt hat, Israel ist stark durch ihren Gott. Und mit seiner normalen menschlichen Kraft ist er diesem Gott, diesem Volk nicht gewachsen. Da muss was Übernatürliches, da muss was Okkultes her, da muss eine Verfluchung her. Ansonsten funktioniert es nicht. Dumm ist er trotzdem, weil er glaubt, er kann was gegen Gott ausrichten. Weil er glaubt, dass er mächtiger sein kann durch eine Verfluchung als Gott. Das ist nicht wirklich dumm, aber das war seine Vorstellung. Und vermutlich war der Biliam damals der größte Experte für solche okkulten Dinge wie Verfluchungen. Und der Balak muss von dem ja irgendwie gewusst haben, obwohl der Biliam ungefähr 800 Kilometer entfernt gewohnt hat. 800 Kilometer weit östlich im Gebiet vom heutigen Irak. Ja, und da ist die Frage, welchen Ruf hatte der Biliam? Was war von ihm bekannt? Dass der Balak glaubte, dass der Biliam in der Lage sein könnte, das Volk Gottes zu verfluchen. Also sicher muss er irgendwo bekannt dafür gewesen sein, ja, dass er irgendwie okkulte Praktiken beherrscht, dass er mit übersinnlichen Dingen umgehen konnte. Und so schickt der Balak die Boten, die 800 Kilometer, um den Biliam zu holen und um Unterstützung zu bitten. Und das lese ich uns jetzt mal vor. 4. Mose 22, 8 bis 13. Und also Biliam sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Und Biliam sprach zu Gott, Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks, geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Ja, warum fragt Gott nach, was für Leute bei Biliam zu Gast sind? Weiß er es nicht? Natürlich weiß es Gott. Wahrscheinlich fragt er deshalb nach, damit er Biliam erkennt, mit wem er sich hier einlässt. Dass er sich mit Balak, dem Zerstörer, einlässt. Und bis hierher macht ja unser Biliam offensichtlich nichts falsch. Er fragt Gott. Gott sagt, zieh nicht mit. Und diese Botschaft gibt er diesen Gesandten des Balaks weiter. Aber was nicht hier steht, aber was aus dem Zusammenhang deutlich wird, vermutlich hat er den Boten nicht alle Hoffnung genommen. Vermutlich haben die Boten gemerkt, ja, eigentlich würde er doch gerne mitgehen, aber irgendwie kann er nicht, will er nicht. Und als die Boten dann zurückkommen zu dem König Balak, gibt er nicht auf, sondern versucht es einfach nochmal und schickt dort noch vornehmere Fürsten seines Landes zum Bileam und ja, versucht es nochmal neu, indem er noch mehr Ehre, Lohn und Anerkennung verspricht. Ich frage, weiß er, der Balak, wie er Bileam rumkriegt, wie er ihn überreden kann? Welchen Eindruck hat der Bileam bei den Boten wohl hinterlassen, dass der Balak nochmal einen zweiten Versuch startet, nochmal vornehme Leute, die 800 Kilometer lange Reise machen lässt? Ja, die Frage, welchen Eindruck machen wir auf unsere Umwelt? Es ist klar, dass wir als Christen beobachtet werden. Und ich glaube, dass wir ganz genau beobachtet werden und dass die Leute, die uns beobachten, dass die nicht doof sind, dass die merken, ob wir hierher in die Gemeinde gehen, in die Gemeinschaftsstunde, in die Kirche, dass wir uns als Christen bekennen, dann merken die ganz genau, ob das uns ein Herzensanliegen ist, ob wir das machen, weil das wirklich unser Leben, unser ganzes Sein bestimmt, weil uns nichts wichtiger ist als das, oder ob uns eigentlich ganz andere Dinge wichtig und wertvoll sind und wir das halt machen, aus welchen Gründen auch immer, aber ja, aus irgendwelchen anderen niederen Motiven. Ich lese uns mal vor, ja, wie die Geschichte weitergeht. Ab Vers 17. Da sprechen die Boten der zweiten Gesandtschaft zu Bileam im Auftrag Balaks, denn ich will dir große Ehre erweisen und alles, was du mir sagst, das will ich tun. So komm doch und verfluche mir dieses Volk. Bileam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn, meines Gottes, nicht übertreten, um etwas Großes oder Kleines zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr hier über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Jetzt ist die Frage, warum schickt Bileam die Männer nicht gleich wieder weg? Er hatte ja eine klare Ansage Gottes. Es gibt ja vielleicht manchmal Dinge, wo wir uns unsicher sind, was Gottes Wille ist. Diese Unsicherheit musste der Bileam nicht haben. Er hatte von Gott eine klare Ansage, das Volk ist gesegnet und er darf es nicht verfluchen. Und so könnte man auch weiter überlegen, warum schließt der Bileam sich Israel nicht an? Die Weisen aus dem Morgenland, vielleicht runde 1000 Jahre später, reichlich 1000 Jahre später, die haben die 800 Kilometer auf sich genommen, um den neugeborenen König der Juden zu begrüßen und zu huldigen, anzubeten und zu beschenken. Immerhin hat der Bileam erfahren, dass es ein Volk gibt, das der Gott, mit dem er redet, gesegnet hat. Und wenn er an diesen Gott glaubt, wäre es doch was vollkommen Logisches, Normales gewesen, sich diesem Volk anzuschließen. Warum macht er das nicht, wenn er weiß, dass dieses Volk gesegnet ist? Und warum redet er nochmal mit Gott in der Hoffnung, dass Gott seine Meinung vielleicht nochmal ändert und ihn mitziehen lässt? Und wenn ihr euch erinnert an die erste Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, aus dem 2. Petrus, da habe ich vorgelesen, ihn lockte der Lohn der Ungerechtigkeit. Das hat mich schon geruppt, diese Belohnung. Und dass es einen König gibt, der bereit ist, seinen Willen zu tun, alles zu tun, was Bileam sagt. Das ist schon was, das streichelt das Ego, das ist schon was Großes. Stellen wir uns vor, uns fragt jemand, ja, irgendein Regierungschef oder so, nach unserer Meinung und verspricht alles zu tun, was wir sagen. Ja, das wird dann schon ganz komisch dabei, wenn man sich sowas vorstellt. Und auf der anderen Seite hat er so viel Gottesfurcht und so viel Gotteserkenntnis, dass er schon weiß, dass er nicht gegen Gottes Willen handeln kann. Und er versucht einen Spagat, den Spagat zwischen Gott und Geld. Er versucht beides. Kennen wir das auch? Gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo wir zwischen Gott und Geld hin und her gerissen sind? Vielleicht gibt es auch andere Dinge, die uns ja, von Gott abspenstig machen wollen. Vielleicht ist es auch manchmal die Anerkennung, die hier beim Biljam sicher auch eine Rolle gespielt hat. Sind wir zwischen Gott und einer Anerkennung durch Menschen hin und her gerissen? Kennt ihr Situationen, in denen ihr was anderes wolltet als Gott? Also ich kenne solche Situationen. Wir kennen manchmal Gottes Willen ganz genau und haben aber keine Lust, gehorsam zu sein, weil die Versuchung so verlockend erscheint. Und in so einer Situation, wenn man Gottes Willen ganz genau kennt, aber nur keine Lust hat, gehorsam zu sein, in so einer Situation kann selbst Beten falsch sein. Der Biljam hätte hier nicht nochmal beten müssen, er hat es eigentlich gewusst. In welche Situation könnte das bei uns sein? Also es gibt, glaube ich, Situationen, wo jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, in Versuchung steht, wo sich Geld anzueignen, was ihm eigentlich nicht zusteht. Steuererklärung, es gibt verschiedene Dinge, wo man was machen kann, ohne dass es jemand anders mitkriegt. Vielleicht sind wir manchmal hin und her gerissen, dass wir einerseits, dass uns Menschen sehr wichtig sind, bei denen wir angesehen werden wollen, von denen wir gerne Ehre erwarten oder die wir einfach gerne haben und die wir nicht verlieren wollen und wo uns Menschen wichtiger wären wie Gott. Vielleicht sind wir in Situationen, wo uns unser Glaube peinlich ist, wo wir merken, wenn wir uns hier zu unserem Glauben bekennen, dann ernte ich keine Anerkennung, dann ernte ich nur vielleicht bestenfalls einen dummen Kommentar, eine Ablehnung, Spott, und das kann sehr wehtun. Ganz andere Sache, vielleicht müssen wir bei unserer Abendgestaltung manchmal abwägen. Tun wir uns das Fernsehprogramm an, füttern wir unsere Augen, unsere Sinne, unsere Seele mit Dingen, die vor Gott der Gräuel sind, die uns von Gott wegziehen wollen, oder überwinden wir uns und setzen uns mal mit einem guten Buch oder am besten sogar mit der Bibel mal in der Ecke und befassen uns damit. Und das Tückische ist oft, dass die Versuchung manchmal gar nicht so brutal und so leicht erkennbar daherkommt, sondern manchmal einfach auch so dezent und freundlich, dass es manchmal schwer ist. Und ich glaube, wir sind genauso wie der Biljam Meister im Ausreden erfinden. Also ich glaube, der Biljam hatte dort bestimmt genug Argumente, genug Ausreden für sich auf Lager, wo er das für sich gerechtfertigt hat. Vielleicht hat er gedacht, naja, wenn ich mit diesem großen König, mit diesem mächtigen König Balak in Kontakt komme, vielleicht könnte ich den König ja sogar vor Gott gewinnen oder zumindest von Gott und seiner Macht beeindrucken. Wenn ich viel Geld kriege, könnte ich ja einen Teil von dem Geld sogar spenden und was Gutes tun. Oder wenn ich den König zum Freund hätte, da könnte ich mit meiner christlichen Gesinnung die Gesellschaft prägen. Aber Gott will es nicht. Gott möchte es nicht. Und es reicht. Und wenn unser Wille dem Willen Gottes entgegensteht, da geht es nicht darum, dass wir einen Kompromiss finden, wie wir beides irgendwie miteinander harmonisieren können. Also so nach dem Motto, ich gebe ein bisschen nach und Gott gibt ein bisschen nach und wir treffen uns in der Mitte. So funktioniert es mit Gott nicht. So können wir als Menschen untereinander uns verhalten, aber Gott gegenüber funktioniert das nie. Es geht darum, wenn unser Willen Gottes Willen entgegensteht, dann geht es darum, uns unterordnen und gehorsam zu sein. Und das kann manchmal richtig, richtig schwer sein. Weil es uns doch oft viel lieber ist, wenn wir unseren Willen tun dürfen. Und Gott, der darf uns dann segnend begleiten. Er darf uns die Steine aus dem Weg räumen und sehen, dass alles schön und gut wird. Mir ist an der Stelle mal ein Lied aufgestoßen, das haben wir vor 3 oder 4 Jahren mal als Abschluss zum Gemeinschaftstag gesungen. Ein Segenslied von Martin Pepper. Und da heißt eine Strophe: Ich wünsche dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst. Die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst. Was passiert mit uns, wenn wir entfalten, was wir in uns spüren? Also wenn ich alles entfalten würde, was ich in mir spüre, gute Nacht. Gute Nacht. Da käme viel Dummes dabei raus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der Teufel kennt ja unsere schwachen Seiten und er weiß genau, wie er uns verführen kann. Und die Bibel beschreibt den Teufel nicht als machtlos und dumm, sondern als listig und stark, als brüllender Löwe, wird er im 1. Petrusbrief beschrieben. Und er kann sich auch verstellen. Und manchmal kommt er sogar richtig fromm daher, mit Bibelversen. Ich erinnere an die Versuchung von Jesus, da hat der Teufel Jesus mit Bibelversen in Versuchung geführt. Ganz fromm. Und im Neuen Testament werden wir mehrfach vor falschen Propheten gewarnt, die ja als Wölfe im Schafspelz zu uns kommen. Äußerlich ganz nett, ganz harmlos und trotzdem gefährlich. Und das Gemeine ist halt, wir werden nicht bei unseren starken Stellen, wo wir feststehen, wo wir charakterlich und von unserer Art her gefestigt sind, angegriffen, sondern immer an unseren schwachen Stellen. Zurück zu Biljam. Da stoßen wir vielleicht oder wundern wir uns vielleicht trotzdem. Beim ersten Mal sagt Gott, geh nicht, und beim zweiten Mal sagt Gott, geh mit. Hat Gott vielleicht dann doch seine Meinung geändert oder ist er vielleicht doch zum Kompromiss bereit? Nee, er hat die erste Aussage, dass Israel gesegnet ist, nicht zurückgenommen. Und der zweite Teil der Antwort, der lässt schon Gottes Plan erahnen und deutet schon an, wie Gottes Segen praktisch wird. Wo er sagt, so mache dich auf und geh mit ihnen, doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Und dann geht's los. Da stand Biljam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Weiß der Biljam, auf was er sich jetzt eingelassen hat? Ein Diener Gottes im Dienst eines abergläubischen Königs, der Gottes Volk vernichten will. Wir ahnen schon, wer die Geschichte kennt, weiß es, das kann nicht gut gehen, das wird nicht gut gehen. Selbst wenn man die Geschichte noch nicht kennt, wie sie weitergeht, ist es auch so logisch, dass das nicht funktionieren kann. Wenn er nämlich Israel verflucht, da kriegt er vielleicht Geld und Ehre, aber Ärger mit dem allmächtigen Gott, an den er glaubt. Verflucht er aber Israel nicht, da braucht er doch nicht hoffen und erwarten, dass er irgendwas von diesem Bala kriegt, der ihn ja nur deswegen herbestellt und bezahlt. Er hätte auch zu Hause bleiben können. Ich glaube, daraus können wir lernen, es ist unmöglich, wenn wir unsere fleischlichen Ziele, so beschreibt es die Bibel, wenn wir das tun, was in unserer Natur drin ist, und geistliche Ziele zugleich verfolgen wollen. Das wird schief gehen. Entweder wir machen das eine, wir wollen es selber verwirklichen und machen das, was uns Spaß macht, oder es ist uns wichtig, nach Gottes Willen zu leben. Beides zugleich geht nicht. Und der Apostel Paulus warnt uns auch davor. 2. Korinther 6, 14 steht, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Ja, und jetzt bin ich vielleicht davor, in die Fettnäpfel zu treten. Ich mache es aber trotzdem. Als ich mich heute Nachmittag nochmal hingesetzt habe, das angeguckt habe, was ich aufgeschrieben habe, ging mir dieser Konfirmationsgottesdienst heute nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, wer alles da war, was ihr dabei gedacht habt, was ihr gehört habt. Wenn der Bibeltext vorgelesen wird und die Auslegung was vollkommen anderes ist, wie das, was der Bibeltext sagt. Ich habe darauf noch keine fertige Antwort, aber ich stelle das einfach mal im Raum. Kann man da zusammenarbeiten? Geht das? Ja, wenn gelehrt wird, ist wichtig, bist erst mal getauft, dann bist du eigentlich schon Kind Gottes und im Himmel. Und dann musst du noch selber mal Ja sagen, dich ein bisschen anstrengen, Konfirmation. Und wenn du das aber geschafft hast, dann hast du es wirklich geschafft. Dann passiert er nicht mehr. Und wenn du dann nach Jahrzehnten irgendwann zur Jubelkonfirmation kriegst, kriegst du es nochmal zugesagt, dass alles in Ordnung ist, dass du auf dem Weg in den Himmel bist. Und da wird nicht danach gefragt, was da wirklich in deinem Leben was wirklich in deinem Leben ist, ob du Jesus nachfolgst oder nicht. Ja, ob die Entscheidung dort ehrlich ist, ich will überhaupt nicht bestreiten, dass das sicher bei etlichen ehrlich, eine ehrliche Entscheidung ist von den jungen Leuten, die dort vorne stehen. Das will ich nie in Frage stellen, kann ich nie beurteilen. Das steht mir nicht zu. Aber indem halt viele der Konfirmanden hinterher sich nirgendwo mehr blicken lassen, liegt doch irgendwo der Verdacht nahe, dass zumindest bei dem einen oder anderen das Ganze eine riesengroße Heuchelei-Veranstaltung ist. Ja, mit wem arbeiten wir zusammen? Wo können wir am gleichen Joch ziehen und wo nicht? Oder anderes Beispiel in der Ehe. Ich habe da drastische Beispiele vor Augen, wo das gründlich gescheitert ist, eine Ehe mit furchtbaren Folgen. Wenn ein gläubiger Ehepartner mit dem Ungläubigen zusammen ist, es ist manchmal schon unter Gläubigen schwierig, wenn man unterschiedliche starke Charaktere hat, miteinander gut klarzukommen und immer wieder zueinander zu finden. Aber wenn man nicht mehr die Basis des Glaubens hat, ja, schwierig. Zurück zu Biljam, der macht nun los Richtung Moabiter-Gebiet zum König Balak. Und die Geschichte kennen, denke ich, die meisten von uns. So eine schöne Geschichte der Kinderstunde, die man schön erzählen kann, damit sein Esel dort losmacht. Und dann spinnt dieser Esel. Jedenfalls denkt der Biljam, dass der Esel spinnt. Zuerst bevorzugt sei Reittier nicht mehr einen Weg zu folgen, sondern den benachbarten Felderplatz zu trampeln, wo er schon einen ersten Ausraster kriegt. Dann kommt er an den Hohlweg und das blöde Vieh quetscht ein Bein ein, wo er noch mehr ausrastet. Und dann kommt eine Engstelle, wo es nicht mehr weitergeht und da geht dieser Esel in die Knie und macht nicht mehr. Und dort werden die Fürsten der Moabiter und seine zwei Burschen, die dort auch mitgezogen sind, werden Zeuge, wie der Mann Gottes richtig ausrastet. Wie der die Beherrschung verliert und wie der fluchen kann und wie der völlig ja, aus der Fassung kommt. Ja, und jetzt lese ich uns das mal vor. Ab Vers 27. Als nun die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biljam auf die Knie. Da entbrannte der Zorn Biljams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da öffnete der Herr der Eselin den Mund und sie sprach zu Biljam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biljam sprach zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir getrieben hast. Wenn nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Die Eselin sprach zu Biljam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es je meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Er antwortete, nein. Da enthüllte der Herr dem Biljam die Augen und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Biljam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biljam, geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biljam mit den Fürsten Balaks. Die Sache mit dem Esel. Können wir das einfach so glauben, dass Esel in Menschenstimme redet? Oder ist das ein Problem für uns? Ich denke, an der Stelle ist es wichtig, was wir für ein Gottesbild haben. Und an der Stelle ist es wichtig, was wir ob man der Bibel von vorne bis hinten glauben oder ob man schon auf den ersten Seiten der Bibel Abstriche machen. Ich glaube, wenn wir glauben können, dass Gott die Erde in 7 Tagen geschaffen hat, so wie es 1. Mose berichtet, dann ist es doch für diesen Gott, der dieses ganze Universum ins Dasein gerufen hat, nur durch sein Wort, dann ist es doch für den überhaupt kein Problem, in seine Schöpfung mal punktuell hier und da einzugreifen. Und dann kann da aus so einer Eselin mal die menschliche Sprache verleihen. Ja, warum denn nicht? Dann wäre es eher außergewöhnlich, wenn Gott zwar die Welt alles geschaffen hat, aber bei so einer dann vergleichsweise einfachen Sache kapitulieren würde und würde sagen, geht nicht. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, hat jetzt nicht direkt mit der Biliam-Geschichte zu tun, aber wenn wir anfangen, Teile aus der Bibel nicht mehr zu glauben, als uns ja, schwerfällt, weil uns es in der Schule anders gelernt wurde oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist es nur die eine Sache, die uns Probleme macht. Die Bibel hängt ja von vorne bis hinten zusammen. Dann gibt es viele andere Dinge, die dann auch auseinanderfallen. Hat jetzt mal jemand gesagt, das, ich glaube, irgendein Religionslehrer oder so hatte das wohl gesagt, dass das Buch Hiob nicht von keine echte Begebenheit ist, sondern bloß so eine Art Märchenerzählung, wo man was draus lernen kann. Ja, dann muss man sagen, dann hat sich Jesus auch geirrt, weil Jesus zitiert Hiob und stellt ihn als positives Beispiel hin. Also dann hat auch Jesus daneben gelegen. Also es gibt, wenn man an einer Stelle irgendwo die Bibel in Frage stellt, dann bricht ganz vieles zusammen. Aber wenn wir das glauben, dass Gott diese Erde geschaffen hat, na, wo ist das Problem, dass der Esel mal reden kann mit menschlicher Sprache? Natürlich ist es ungewöhnlich, aber warum soll Gott die Macht dazu nicht haben? Gott kann viel größere Dinge. Vielleicht macht uns hier aber was anderes auch Sorgen oder verwirrt uns. Denn widerspricht sich Gott hier in der Geschichte nicht dauernd? Also ich fasse nochmal zusammen. Erst soll er nicht gehen, dann soll er gehen, dann geht er und Gott stellt ihm den Engel in den Weg, dass er es verhindern will. Dann will er zurückgehen und Gott sagt, nee, geh trotzdem. Was soll das? Was soll dieses Hin und Her? Ich glaube, wir sehen hier dicht nebeneinander Gottes Gericht und Gottes Gnade. Einerseits gibt Gott den Biliam dahin und sagt, geh, mach deinen Willen. Und dann hat Gott doch noch Mitleid und stellt sich ihm in den Weg. Ich glaube, das ist was ganz Schreckliches, wenn Gott jemand dahin gegeben hat. Ich lese uns mal was vor, 1. Römer 24, 28. Ich lese mal bloß Vers 28, dass es nicht so lang wird. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Das kann Gott machen und das macht Gott. Und wenn wir uns umschauen in unserem Land, unserer Gesellschaft, wie viele Menschen sich um Gott überhaupt nicht kümmern, viele Dinge tun, die Gott ein Gräuel sind, dann muss man sagen, ja, das ist Gericht Gottes. Gott hat sie dahin gegeben und man kann nur hoffen und beten, dass Gott möglichst viele noch rettet und ihnen noch mal eine Chance zur Umkehr schenkt und es so macht, wie beim Biliam, sich ihnen in den Weg stellt, und sie nochmal mit Gott konfrontiert werden. Die Frage ist, hätte Gott so reagiert, dass er einen Engel den Biliam in den Weg stellt mit einem Schwert, wenn der Biliam sich in sein Herzen vorgenommen hätte und sich darauf gefreut hätte, Israel zu segnen? Glaube ich, wäre das nicht passiert. Aber wir lesen hier, Josua 24, 10, da wird auch nochmal über den Biliam berichtet. Auch der Moabiter König Balak kämpfte gegen Israel. Er ließ Biliam rufen, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte nicht auf Biliam hören und er musste euch nachdrücklich segnen, so rettete ich euch vor seinen Anschlägen. Gott sagt hier aber, ich wollte nicht auf Biliam hören. Das heißt, der Biliam hat Gott gebeten, dass er es möglichst verfluchen kann, weil er seinen Lohn haben wollte. Und vielleicht hat er sich auf dieser Reise schon überlegt, was er mit der Belohnung alles anfangen will und wie schön das sein wird, wenn er als der große King dort gefeiert wird vor dem König, wenn der König das macht, was der Biliam sagt, und dann auf einmal diese Blamage mit dem Esel, dass vor den Fürsten der Moabiter deutlich wird, der große Esoteriker und Okkultist Biliam, der mit Übersinnlichen ständig zu tun hat, ist blöder wie sein Esel, weil der Esel hört, und sieht diesen Engel und der Biliam kriegt es nicht mit. Ich kann mich so an Bilder erinnern von der Kinderstunde. Da hat man den Esel gesehen und den Engel Gottes und den Biljam. Und die waren dort auf Weidenfeld alleine. Aber das war nicht so. Wir haben ja gelesen, dass die Fürsten der Moabiter mitgezogen sind und seine zwei Burschen hatte mitgehabt. Also es war eine Blamage vor seinen Begleitern. Und vielleicht war diese Blamage auch zur Rettung und zum Schutz des Biljams, denn man könnte sich ja auch vorstellen, wenn der Biljam dann ankommt beim Balak und anfängt, Gottes Volk zu segnen, dass der Balak sagt, mir reicht's, dann machen wir hier einen Kopf kürzer. Kann doch wohl nicht wahr sein, ich habe den zum Verfluchen bestellt, jetzt segnet er. Und dann könnte ihn vielleicht das gerettet haben, dass die Fürsten der Moabiter dann dem Balak sagen können, also passt mal auf, der wollte wirklich gerne verfluchen, aber der hat so einen mächtigen Gott, der Gott hätte den beinahe umgebracht auf dem Weg. Also der kann wirklich nicht anders, der muss das machen, was Gott von ihm will, ansonsten vernichtet den Gott. Von dieser Situation waren die Fürsten der Moabiter Zeuge. Ja, und mit Sicherheit brauchte der Biljam noch einen Dämpfer, dass ihm wirklich das deutlich wird, dass er nur das sagen darf und sagen kann, was Gott möchte. Kann es sein, dass wir auch manchmal einen Dämpfer brauchen, wenn wir auf dem falschen Weg unterwegs sind? Mir hat es ein befreundeter Unternehmer hat mir das mal so gesagt. Er hatte vor etlichen Jahren mal eine schlimme Katastrophe in seiner Firma. Es war wirklich eine Katastrophe. Und ich habe mich hinterher mit ihm mal in einer langen Autofahrt mal gut unterhalten können drüber. Und er sagte, weißt du, ich habe das gebraucht. Ich war so abgehoben, mir ist alles gelungen. Und es lief alles so wie am Schnürchen, aber ich war ohne Gott unterwegs. Und wenn das nie passiert wäre, ich wäre weggekommen vom Glauben. Das hat mich wieder zu Gott zurückgebracht, da habe ich gestaunt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja, und warum antwortet der Biljam dem Esel ganz normal? Das habe ich mich gefragt. Also wenn mich ein Esel, gut, wir haben keine Esel, aber angenommen Friedemann seine Schafe, wenn ich dort vorbeilaufe, mich würde so ein Schaf ansprechen, also mich würde es erstmal hinsetzen. Weil es ist ja nur schon was völlig Verrücktes. Da würde ich doch nicht anfangen, mich mit dem Schaf zu unterhalten. Da wäre ich doch völlig geblättet. Da würde mir doch die Spucke wegbleiben. Und der Biljam tritt dann in die Unterhaltung mit seinem Esel, als redet er jeden Tag mit ihm. Also das ist schon eine verrückte Sache. Eine sichere Antwort, warum das so war, kann ich nicht sagen. Es ist eine Vermutung, die ich mal in den Raum stellen will. Es könnte aber anders sein. Es gibt ja andere Berichte in der Bibel, wo auch Tiere geredet haben. Ganz am Anfang der Teufel durch die Schlange. Und ja, vielleicht sind das einfach okkulte Erfahrungen, die der Biljam schon gemacht hat, dass das für den so etwas Herausragendes war, dass solche Dinge ihm schon begegnet sind. Könnte ja sein, aber vielleicht war es auch anders. Ja, nun ist die Frage, wer war dieser Engel Gottes? Immerhin kniet sich der Biljam nieder, was eine Geste der Anbetung ist. Und wenn wir die Offenbarung lesen, Kapitel 19 und 22, da will der Johannes den Engel anbeten, der ihm diese ganzen Visionen gezeigt hat. Und da sagt der Engel, steh auf, ich bin nur ein Engel, nur Gott darf angebetet werden. Und ich glaube, daraus können wir die Schlussfolgerung ziehen, wer hier als Engel des Herrn genannt ist, das war sicherlich Jesus im Alten Testament. Johannesbrief lesen wir, durch Jesus ist die Welt geschaffen. Also ist Jesus nie erst geboren zu Weihnachten in der Krippe in Bethlehem, sondern Jesus hat mit Gott dem Vater, mit dem Heiligen Geist schon seit Ewigkeiten existiert. Und das lesen wir auch, Johannes 5, 39 zum Beispiel steht, oder sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Damals gab es noch kein Neues Testament, wo Jesus gelebt hat. Das war das Alte Testament. Das sind die Schriften, die von Jesus zeugen. Wo Jesus versteckt hier und da auftaucht. Es gibt noch andere Stellen, wo Jesus im Alten Testament schon verdeckt zu erkennen ist. Aber stellen wir uns Jesus so vor, mit Schwert, manchmal so Jesus-Bilder sieht, meistens so schöner, langhaariger, bärtiger Jüngling mit wallendem Gewand und Jesus-Latschen. Ja, Im Neuen Testament wird Jesus nicht als der Richter beschrieben, da ist er erstmal als Retter uns vorgestellt, der für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Aber wenn wir weiterlesen in der Offenbarung, dort wird er tatsächlich auch mit Schwert dargestellt. Dann ist er nämlich nicht mehr unser Retter, sondern unser Richter, wenn diese Welt ihr Verfallsdatum erreicht hat und Gott was Neues entstehen lässt. Ja, und was man hier daraus lernen kann, ist, glaube ich, dass, wenn Gott uns was Gutes tun möchte, muss das für uns nicht immer angenehm sein. Und es ist Gottes Gnade, wenn Gott uns durch unangenehme Dinge unsere Pläne durchkreuzt und uns nicht dahin gibt. Bei uns ist es vielleicht nicht der Esel, der Probleme macht, aber vielleicht ist es mal das Auto, was man hier anspringt, damit man mal zu einem Termin, der nicht gut für uns wäre, nicht hinkommen. Vielleicht ist es eine Krankheit, die uns aus der Bahn wirft, wo wir ja, nicht wissen, was soll das bedeuten. Ich sage nicht, dass jede Krankheit ein Stoppschild Gottes ist, aber ich glaube, dass Gott auch Krankheiten dazu benutzen kann, um uns von einem falschen Weg zurückzuholen. Vielleicht ist es eine unangenehme Kritik, die mir jemand sagt, die mir überhaupt nicht schmeckt, die mich verletzt, die mich beleidigt, also die mich in Frage stellt, aber die mir hilft, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Vielleicht ist es einfach ein Misserfolg, der mich wieder in Gottes Arme treibt oder eine Demütigung. Auch solche Dinge, die für uns zunächst total unangenehm erscheinen und auch sind, die können Zeichen der Liebe Gottes für uns sein. Das Problem ist einfach, weil unser Herz von Natur aus böse ist und wir das Böse oft lieben, dann ist es Gottes Gericht, wenn das Böse uns weiter Spaß macht und wir uns dabei wohlfühlen. Wenn auf unseren Abwägen alles schön glatt geht, dann dürfen wir das als Gottes Gericht verstehen. Und Gnade ist es, wenn Gott uns auf unseren Irrwegen aufhält. Und das muss nicht immer angenehm für uns sein. Ja, mal gucken, der Zeit. Ja, über diese Segenssprüche, das wäre nochmal mehrere Gemeinschaftsstunden für sich. Das können wir jetzt nicht mehr so ausführlich behandeln. Fakt ist aber, dass Gott den Bileam gegen seinen Willen gebraucht. Und das finde ich schon ganz erstaunlich. Der Bileam wollte so gerne verfluchen, um dafür den Lohn zu kassieren. Und er konnte nicht. Sondern er musste gewaltige Prophezeiungen und Segenssprüche für Israel aussprechen und die Feinde Israels aufs Übelste verfluchen. Und das Letzte, was er sagt, ist sogar eine große, gewaltige Prophetie auf Jesus hin. Dieser Bileam. Er war Diener Gottes wider Willen. Und das findet man auch oft in der Bibel, dass Leute Gott dienen müssen, obwohl sie eigentlich nicht wollen. Ich glaube, man kann das sogar so sagen, dass selbst der Teufel Diener Gottes ist, wenn auch wider Willen. Ich glaube, dass der Teufel, nachdem Jesus ans Kreuz genagelt war, gedacht hat, jetzt habe ich es geschafft. Und er hat weiter nichts gemacht, wie Gottes Plan erfüllt. Und das, was für ihn wie der größte Sieg aussah, war die größte Niederlage des Teufels, als Gott Jesus wieder auferweckt hat. Ja, der Balak, dem hat es nun überhaupt nicht gefallen, der schickt den Bileam wütend weg. Nichts mit Belohnung, nichts mit Ehre und Ansehen. Und wir lesen dann im 4. Buch Mose, er geht zurück zu seinem Volk, die 800 Kilometer wieder nach Hause, alles vor der Katz. Und das Großartige ist, Gott hat sein Volk geschützt, die haben davon gar nichts mitgekriegt, die Israeliten. Die haben nichts gemerkt, was dort für Intrigen dabei waren, gesponnen zu werden, was der Balak für Anliegen hatte. Die haben die gar nicht mitgekriegt. Vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass Leute uns Böses wollen, wir kriegen es nicht mehr mit, weil Gott uns einfach beschützt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir lesen das dann erst rückblickend, das steht nicht im 4. Buch Mose, das lesen wir erst hinterher dann. Da kommt der Bileam zu Balak zurück und gibt dem Balak noch einen Rat, wie er es schafft, das Volk Israel von seinem Gott zu trennen. Und dieser Rat funktioniert sogar. Er gibt nämlich den Rat, Israel zu Unzucht und zu Götzendienst zu verführen. Dort jetzt näher einzugehen, dauert zu lange, aber es hat funktioniert. Die Moabiter haben die Israeliten eingeladen und die Israeliten haben dann höflich, wie sie sind, auch einen Gegenbesuch eingeladen und da wurden dann Orgien gefeiert, wurden fremden Göttern geopfert. Ja, und Biljam unterstützt erfolgreich die Feinde Israels. Was bringt einen, muss sagen, ehemaligen Diener Gottes dazu, mit den Feinden Gottes gemeinsame Sache zu machen und das Volk Gottes zur Sünde zu verführen? Das ist schon eine große Herausforderung, wo ich jetzt auch keine Antwort dazu habe. Was interessant ist, einer der letzten Aufträge, die Mose von Gott bekommt, ist die Midianiter dafür zu bestrafen, dass sie das Volk Israel verführt haben. Und unter den getöteten Midianitern ist der Biljam. 4. Mose 31 wird uns das berichtet. Und wenn man sich die ganze Geschichte nochmal an sich vorüberziehen lässt, ist es schon eine Geschichte voller paradoxer Dinge. Der Biljam hat Israel gesegnet und verführt gleichzeitig. Der Biljam wird von denen getötet, die er vorher gesegnet hat. Biljam wollte Gott gehorchen und dem Mammon dienen und seine eigenen egoistischen Ziele verfolgen. Und dabei macht sich Biljam einfach nur lächerlich. Biljam war ein Prophet. Er hat Gottes Stimme gehört. Er hat Gottes Willen erkannt und gezwungenermaßen getan und unterstützt dann trotzdem die Feinde Gottes und wird von Gott dafür bestraft. Er hat zum Schluss weder Ansehen, Ehre und Geld vom Balak bekommen und auch keine Rettung, kein Segen Gottes bei den Israeliten. Und deshalb hatte ich so angefangen, kann er uns als schlechtes Vorbild dienen. Und auch wir müssen uns entscheiden zwischen Gott und der Welt. Kompromiss funktioniert dort nie. Und letzter Gedanke, das Sendschreiben an Laodicea, dort wird die Gemeinde als lau bezeichnet. Sie waren nicht so ganz gottlos, aber sie waren Gott auch nie gehorsam und nicht hingegeben. Und um es drastisch zu sagen, das fand Gott zum Kotzen. Da hat Gott gesagt, ich will euch ausspeien aus eurem Mund, weil ihr lau seid. Und davon möge Gott uns bewahren, dass wir vor Jesus brennen und dass wir keine Kompromisse machen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, du kennst die Abgründe unseres Herzens. Du weißt die Dinge, wo wir in Gefahr stehen, Kompromisse zu machen und wo wir sie schon gemacht haben. Wir bitten dich um deine Vergebung. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder auf die rechte Spur zurückholst, selbst wenn es schmerzhaft für uns sein sollte, dass du uns nicht dahin gibst, dass du uns nicht laufen lässt, dass du Erbarmen mit uns hast. Wir möchten dich bitten, dass wir nicht so enden wie der Biljam, der dir so hartnäckig widerstanden hat und der dir nur widerwillig gedient hat. Mach uns doch bitte zu Menschen, die dir von Herzen gerne dienen, die dir von Herzen gerne nachfolgen, dich lieb haben, deinen Willen lieben und ihn auch tun möchten. Amen. Jetzt singen wir noch das Lied 4.